Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast bei der Folge 124. Wir freuen uns, dass ihr uns mal wieder zuhört und dass ihr geduldig mit uns seid, wenn es mal ein bisschen länger dauert momentan. Ja, wir lesen in dieser Woche die Kapitel, die Abschnitte 49 und 50 aus Lehre und Bündnisse. Und wir beginnen wie immer mit einem kleinen geschichtlichen Überblick. Wir befinden uns im Mai 1831, zu Anfang des 49. Abschnittes oder in beiden Abschnitten eigentlich. Und wir lesen in Abschnitt 49 von einem relativ neu getauften Bruder, der Lehman Copley heißt. Und er ist noch nicht lange dabei, ist gerade erst getauft. Er hat nicht einfach eine ungläubige Vergangenheit, sondern er war vorher schon bei einer Glaubensgemeinschaft, nämlich die Glaubensgemeinschaft der Shaker, wie sie genannt wird. Das ist eine Abkürzung oder ein Spitzname, ein bisschen wie Mormonen so für uns. Die Glaubensgemeinschaft heißt eigentlich Vereinigte Gesellschaft derer, die an das zweite Erscheinen Christi glauben. Manche Lehren haben sich überschnitten oder überschneiden sich mit unserem Glauben. Andere sind total anders. Zum Beispiel, dass die Shaker glauben oder geglaubt haben, dass Jesus Christus schon das zweite Mal gekommen war. Und zwar im Körper einer Frau, in Erscheinung einer Frau. Nämlich der Gründerin der Shaker. Also es gab schon deutliche Unterschiede. Auf jeden Fall war er dort auch sehr in der Community mit drin. Hatte dort sicherlich Freunde. Und es fiel ihm schwer, so ein bisschen die Gesellschaft loszulassen. Aber vor allem auch manche Lehren loszulassen. Und daraufhin sucht er Antworten über Joseph Smith, der den Herrn befragt und daraufhin eben Lehre und Bündnisse 49 empfängt. Nach dieser Offenbarung möchte Lehman Copley die Wahrheit, also das Evangelium, auch seinen Brüdern bei den Shakern predigen und möchte sie zur Wahrheit bekehren. Und er darf also losziehen mit Sidney Rigdon und Parley P. Pratt macht er das und sie machen sich auf, um eben den Shakern zu predigen. Und es endet letztendlich darin, dass sie sich streiten und dass beide Seiten wütend werden und dadurch nicht nur das Predigen fehlschlägt, sondern auch die Freundschaft und die Verbindung, die vorher da war, komplett in die Brüche geht. Und das ist für Lehman Copley relativ schwierig. Er ist ziemlich erschüttert nach diesem Erlebnis. Und das bringt ihn dazu, sein Glauben anzuzweifeln. Und es kommt sogar so weit, dass er den Mitgliedern, die auf seinem Land leben, er hat wohl ein großes Stück Land und eine Farm gehabt. Und er hat einigen neuen, frischen Mitgliedern, die nach Ohio gekommen sind, erlaubt, dort zu leben. Und er schmeißt sie von seinem Grundstück runter, bis er dann einige Jahre später komplett auch aus der Kirche austritt. Was wir noch lesen in Heilige ist, dass ein bisschen vorher, Ende April, Joseph Smith und Emma Zwillinge bekommen haben, die aber leider relativ schnell nach der Geburt versterben. Was natürlich sehr tragisch ist und sehr schlimm für beide. Aber Emma ist nicht die Einzige, die Zwillinge bekommen hat. Es gibt eine Neubekehrte namens Julia Murdoch, die auch mit Zwillingen schwanger ist und am gleichen Tag diese Zwillinge zur Welt bringt, aber die leider an dieser Geburt stirbt, während dieser Geburt. Und so kommt es, dass Joseph und Emma bekommen die Möglichkeit, diese Zwillinge zu adoptieren, sodass sie zwar nicht ihre eigenen Fleisch- und Blutzwillinge aufziehen, aber sie immer noch Eltern sozusagen werden von zwei kleinen Babys.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung und ich möchte mich heute mit dem ersten Thema beschäftigen, das Aileen auch ein bisschen ausführlicher eben beschrieben hat. Nämlich mit Lehman Copley und den Shakern. Ich denke, das ist ein Thema, wo man vielleicht schnell mal drüber lesen könnte. Ne? Es ist eine Offenbarung, die ja erstmal an jemand persönlich geht, aber eigentlich ja auch für das ganze Volk oder die ganze Gemeinschaft der Shaker ist. Und dass man sich denkt, so ja, okay, der Herr hat hier jetzt zu dieser speziellen Gruppe gesprochen, hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun, lese ich mal durch, okay. Aber gut, ne, dass man da so schnell drüber geht und das nicht so besonders persönlich nimmt. Mir sind aber hier ein paar Dinge aufgefallen, die wir doch persönlich nehmen sollten. Und deswegen möchte ich da noch drauf eingehen. Wir lesen nämlich direkt in Lehre und Bündnisse 49 im zweiten Vers über die Shaker vom Herrn. Er sagt, siehe, ich sage euch, sie haben den Wunsch, teilweise die Wahrheit zu wissen, aber nicht gänzlich, denn sie sind nicht recht vor mir und müssen notwendigerweise umkehren. Genau diese Ermahnung, denke ich, sollten wir nicht überlesen, sondern auch heute auf uns als Mitglieder persönlich beziehen und ein wenig uns selbst hinterfragen. Vielleicht kämpfen wir selbst mit verschiedenen Dingen oder wir sehen das an Mitgliedern um uns herum. Ich denke, es geht aber immer wieder vielen Mitgliedern so ähnlich wie Lyman Copley, dem das Evangelium gefiel, aber der so nicht ganz von anderen Einflüssen und Überzeugungen sich lossagen konnte, so richtig loslassen konnte. Und deshalb durch diese Sachen verunsichert wurde und das Evangelium ein wenig anfing in Frage zu stellen. Für ihn persönlich hat es irgendwann darin geendet, dass er die Kirche verlassen hat und auch in den letzten Jahren einfach viele, viele Schwierigkeiten hatte. Und was ist die Frage, bringt uns das, diese Unsicherheiten, oder wohin bringen uns diese Unsicherheiten? Wir haben hier einmal, Aileen hat es schon erwähnt, ein paar Beispiele dafür, was die Shaker zum Beispiel anders gesehen haben. Zuerst einmal haben sie daran geglaubt, dass Christus bereits das zweite Mal da gewesen war und das nämlich in Gestalt einer Frau. Hört sich für uns vielleicht erstmal verrückt an, aber ich glaube, ja, wir gucken da erstmal weiter durch die Liste und fassen uns dann an die eigene Nase gleich noch. Sie haben außerdem daran geglaubt, dass die Taufe nicht notwendig ist. Das ist schon eine ganz zentrale Sache auch wieder für uns. Ich meine, Christus natürlich auch, dass er keine Frau ist, aber ja, auch das ist sehr zentral. Die Ehe wurde abgelehnt. Das ist auch heftig eigentlich. Und was ganz besonders ist, ist hier auch nochmal, das wird auch oft zitiert, dass sie Shaker oder viele der Shaker komplett verboten haben, Fleisch zu essen. Also es gibt ganz viele Bereiche im Leben und im Glauben der Shaker, die ganz extrem abgewichen sind. Ich weiß nicht, ob das durch Lyman Copley selbst kam oder generell irgendwie anders in Gang kam, aber es ist so, dass die frühen Heiligen damals, die Kirche Jesu Christi, selbst eine ganz gute Verbindung mit der Gemeinschaft der Shaker hatte. Die haben Handelsbeziehungen gehabt und haben sich eigentlich ganz gut vertragen. Und deswegen waren sie wahrscheinlich auch offen dafür, mit ihnen zu sprechen und sich erstmal belehren zu lassen, was ja, wie wir gehört haben, dann leider total in die Hose ging. Und anschließend war da mehr so eine Feindschaft, alle Verbindungen wurden gebrochen. Und das war für die Kirche schade und besonders schwer für Lyman Copley. Trotz all dieser Unterschiede gab es da also eine freundschaftliche Beziehung zwischen der Kirche des Herrn und zwischen den Shakern. Trotzdem war es dem Herrn wichtig, und das hat er in Leon Bünzen 49 ja auch dazu aufgefordert, den Shakern die Wahrheit zu bringen. Also er hat nicht gedacht, okay, lassen wir es mal so, wir haben jetzt hier eine nette Beziehung, die können machen, was sie wollen. Er fand es aus einem bestimmten Grund, genau wissen wir den vielleicht nicht, vielleicht war es eine persönliche Sache für Lyman Copley, vielleicht auch darüber hinaus, fand er es wichtig, hier klarzustellen, trotz unserer Freundschaft gibt es eine Wahrheit. Und ich würde das jetzt ganz gerne alles mal in unsere heutige Zeit holen. Mir ist vieles schon begegnet, durch verschiedene Berufungen, aber auch privat, dass es Probleme mit Teilen der Lehre und dadurch auch irgendwie mit Infragestellen des kompletten Evangeliums auch innerhalb unserer Kirche heute gibt. Da müssen wir gar nicht so weit in andere Glaubensgemeinschaften schauen. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber es fängt schon hier in der Kirche an. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dieses Kapitel nicht einfach gehen zu lassen, nicht einfach zu überlesen. Zum Beispiel wird die Proklamation über die Familie oft als veraltet genannt und ja in verschiedenen Teilen angezweifelt, ob das noch so angemessen ist oder ob das überhaupt von Anfang an eine Offenbarung des Herrn war oder die Meinung der ersten Präsidentschaft, ob das grundlegende Lehre ist oder geändert werden kann. Also die Proklamation wird angezweifelt an vielen Ecken. Wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, dann wird es euch bestimmt noch begegnen. Aber das ist mir ganz, ganz viel begegnet. Und da fand ich vor ein paar Jahren ganz, ganz wichtig, dass Präsident Oakes genau darauf eingegangen ist, dass die Proklamation über die Familie tatsächlich Lehre, grundlegende Lehre beinhaltet oder ist. In Verbindung damit gibt es natürlich viele Fragen bis Unstimmigkeiten oder Unmut auch zur Stellung der Frau in der Kirche, dass es altmodisch ist, wie die Frau einbezogen wird oder nicht einbezogen wird, das Bild der Frau, ja, altmodisch, sexistisch, dass die Kirche durch, ja, im Grunde ein Patriarchat ist und nur durch alte weiße Männer regiert wird. All diese Dinge kommen immer wieder auf. Es hat natürlich auch alles so mit diesem Thema Familie und ewiger Rolle von Mann und Frau zu tun. Ein anderes Thema, was mir aber auch noch eingefallen ist, sind zum Beispiel die Garments. Die Garments werden als einschränkend oft angesehen. Es wird, obwohl es eigentlich sehr, sehr deutlich beim Erhalten der Garments und auch im Gespräch zum Tempelempfehlungsschein genannt wird, dass wir die Garments eigentlich immer tragen sollen und uns ganz, ganz genau überlegen sollen, wann es notwendig ist, sie vielleicht abzulegen und dann so kurz wie möglich. Trotzdem begegnen uns da in der Kirche auch viele abweichende Meinungen zu. Zumindest ist mir das passiert, dass ich das schon erlebt habe. Ganz, ganz große Geschichte ist ja auch jetzt die ganz neu herausgekommenen Garments, die ein wenig kürzer sind am Arm zum Beispiel und ein paar Änderungen haben, die auch sehr ein Gesprächsthema jetzt geworden sind. So, hat die Kirche jetzt nachgegeben? Was bedeutet das? Ne? Also da muss, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns gerade sehr, ja, das gerade sehr aktuell ist und uns auf der einen oder anderen Seite vielleicht beschäftigt. Dass wir uns fragen, ich habe mich immer dran gehalten, wieso sind die Arme jetzt kürzer? Was soll das? Oder andere sagen, ja, endlich hat die Kirche nachgegeben, so was Altmodisches, man muss sich doch mal anpassen. Sage ich jetzt mal zwei Extreme. Vielleicht stehen wir auch irgendwo in der Mitte. Aber es sind auf jeden Fall Themen, die uns zeigen, dass nicht alle gleicher Meinung sind und dass es da viel Spielraum gibt für Fragen, für Unsicherheiten und Unmut.
Ja, also wie du schon sagst, es sind so zwei große Sachen, ne? Garments und die Proklamation an die Familie. Und ich finde, man sieht das auch überall irgendwie. Also es ist so, in allen Themenbereichen gibt es irgendjemanden, der das doof findet oder der das anders sieht oder so. Und man denkt, oder das ist eigentlich das, was ich immer dachte, als ich kleiner war, dass die Kirche so ein Ort ist, der so ein kleines Zion ist oder sein kann. Ich meine, natürlich habe ich auch mitgekriegt, dass sich Leute mal in der Wolle gehabt haben oder dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Gerade in meiner Jugend habe ich das auch selber sehr gemerkt, dass halt, ne, dass die Kirche auch, oder nicht die Kirche an sich, aber dass auch die Mitglieder fehlbar sind und ne, wir, also natürlich ich auch und jeder macht seine Fehler und man fühlt sich nicht unbedingt immer wohl und so weiter. Also das ist da schon, dass wir halt, ja, die sind, die halt Christus brauchen, nicht weil wir so perfekt sind, sondern weil wir ihn eben brauchen, weil wir ja so nicht perfekt sind. Aber das sind die Mitglieder. Und ich dachte immer, die Lehre ist klar. Wir halten alle an der gleichen Lehre fest. Wir haben zwar unsere Schwierigkeiten, der eine mit dem Thema, der andere mit dem Thema. Jeder sündigt irgendwie anders, auf andere Art und Weise. Aber das war so meine Vorstellung, so als gerade als Kind. Und das war auch das, was ich so schön fand, dieses Gefühl, an einen Ort zu kommen, wo niemand sich irgendwie rechtfertigen musste, wenn er etwas hat oder nicht tat, was mit der Lehre vereinbar war. Alles klar war, ist einfach, ne? Richtig. Mhm. Und alle ziehen am gleichen Strang. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, das ist ganz klar, wird das natürlich auf Social Media, aber auch mittlerweile in unseren eigenen Reihen, also ich erinnere mich an FHV-Klassen, wo es echt hitzige Gespräche gab, wo der Geist überhaupt nicht mehr anwesend war. JE-Geschichten, wo diese Themen halt immer mehr aufkommen. Und es ist längst nicht mehr so, dass die Kirche ein Ort ist, wo alle am gleichen Strang ziehen. Und es ist krass. Also das macht mich so traurig. Ich meine, auch da, jeder ist natürlich, jeder kann seine Meinung haben und soll man auch. Also ne, jeder soll sein eigenes Zeugnis aufbauen und auch Sachen hinterfragen und sich an den Herrn damit wenden oder an die Schriften oder an die Propheten oder was auch immer. Propheten ist auch ein sehr großes, sehr schwieriges Thema. Aber das ist was, was mir so ein bisschen das Herz bricht und ich glaube, was auch viele dazu veranlasst, nicht mehr zu bleiben. Also die eine Sache ist, dass sie halt nicht mehr mit den Lehren übereinstimmen, aber dass es, glaube ich, manche gibt, die sagen, boah, es ist so ein Chaos, jedenfalls, also nicht wirklich, weil die Kirche selbst und das Evangelium selbst hat sich nicht verändert. Wofür ne, die Grundsätze der Kirche und so, das ist alles gleich geblieben, aber die Mitgliedschaft ist so durcheinander und jeder will irgendwie was anderes und glaubt was anderes zu genau der gleichen Wahrheit oder der gleichen Schriftstelle oder ne, Proklamation oder was auch immer. Also da wird mir klar, wie wichtig es ist, ein eigenes Zeugnis zu haben davon.
Ja, das stimmt.
Weil man denkt eigentlich, solange ich in der Kirche bin, kann mir nicht wirklich was passieren, ne? Oder hofft man vielleicht, weil man erhofft sich die Kirche als diesen sicheren Ort im Sturm, aber das ist sie schon lange nicht mehr. Und das merken wir auch, finde ich, an den Propheten. Also was sie zu uns sagen, wie sie, ne, dass sie uns sagen, wie wichtig es ist, selbst als Individuum eben festzustehen in der Wahrheit und nicht sich nicht von geborgtem Licht zu leben.
Genau, also der Herr ist da nämlich auch ganz deutlich in Lehren Bündnisse 49. Er sagt uns hier in Vers 10, und das, was ich verheißen habe, habe ich auch so erfüllt, und die Nationen der Erde werden sich davor beugen. Und wenn nicht von sich aus, werden sie erniedrigt werden, denn das, was jetzt von sich aus erhöht ist, wird mit Macht erniedrigt werden. Also der Herr gibt uns jetzt erstmal, ob jetzt den Shakern oder uns oder allen anderen, haben wir sozusagen die Zeit, seinen Willen anzunehmen, ein Zeugnis zu erlangen, unseren Glauben zu stärken. Und dazu gehört natürlich, Fragen zu stellen. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass man nicht mal mit irgendwas nicht okay sein kann. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Frage ist, ob wir uns am Ende dann aus freien Stücken dem Willen des Herrn beugen oder ob wir eines Tages, ja, das sozusagen automatisch passiert und wir durch ihn oder durch das, was auf dieser Welt zu seinem zweiten Kommen passieren wird, erniedrigt werden. Am Ende ist es aber unsere eigene Entscheidung. Genauso kann es aber auch jetzt schon, also es muss gar nicht hier das Endzeitszenario sein, genauso ist es jetzt schon für uns, wenn wir Dinge wegschieben oder abtun und an unserem Zeugnis nicht arbeiten und uns in manchen kleinen Bereichen schwächen lassen, dass das für unseren Glauben persönlich zu schweren Zeiten führen kann, der auch dann nämlich schmerzhaft geprüft werden kann. Ich denke auch, ich habe das erlebt innerhalb der Kirche durch Berufung und persönlich, wie ich das eben schon erlebt habe, dass es unterschiedlich auch sein kann. Manche Lehren sind für den einen schwer anzunehmen, für mich jetzt vielleicht nicht. Andere sind aber für mich schwerer und für den nächsten angenehmer. Also wir sollten natürlich Geduld miteinander haben und Liebe zeigen, anstatt zu verurteilen. Und ich denke auch, dass wir das nicht abtun sollten, dass die Menschen um uns herum, genauso wenig wie wir das bei uns wollen, dass die Menschen um uns herum innere Kämpfe haben und Fragen stellen, nicht sagen, ach, du hast zu wenig Glauben oder so ein Blödsinn, das ist so und so. Wir müssen mit Liebe und mit Geduld an diese Dinge herangehen und wir können auch unterstützen, wenn das gewünscht ist durch diese Menschen. Was aber ganz, ganz klar ist, oder was meiner Meinung nach klar wird durch dieses Beispiel mit den Shakern, ist, dass der Herr Liebe hat und Geduld und Möglichkeit gibt zu verstehen und umzukehren, aber er bleibt klar in der Wahrheit und in der Lehre der Kirche oder in seiner Lehre. Er weicht nicht davon ab. Das ist keine Nächstenliebe, zu sagen, ah, ich rede jetzt nicht darüber, weil das ist vielleicht unangenehm oder ich lasse denjenigen das machen, wie er will, auch wenn es vielleicht in der Gemeinde zu Unruhen führt oder ich will keinen Streit, deswegen sage ich in der Sonntagsschule jetzt nichts zu dem, was eigentlich nicht Lehre der Kirche ist.
Ich lasse das Thema weg, ne?
Ja, richtig.
Oder ich wähle mir vielleicht bei Komfort mir nach, wenn ich eine Klasse gebe, wähle ich vielleicht das Thema, was nicht so aneckt oder so momentan. Ja.
Richtig. Also das ist nicht Nächstenliebe und das ist auch nicht die Liebe zum Herrn, weil er möchte, dass Klarheit in seiner Kirche besteht, natürlich liebevoll miteinander umzugehen. Und vielleicht, wenn man Dinge angesprochen hat und es dann doch zu hitzig wird, zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier nicht weiter, wir können uns privat nochmal unterhalten oder also, ne, es geht nicht darum, Streit zu haben oder uns gegenseitig zu triezen. Es geht aber darum, klar für die Lehre Christi einzustehen. Und wenn es um Fragen darum geht, was vielleicht in der Zukunft sich wieder ändern wird oder weiter wiederhergestellt wird, ne, in Bezug auf die Frauen, auf Änderungen zum Priestertum, was auch immer, ne? Das sind ja auch Sachen, wo man sagt, so ja, jetzt ist das so, aber wer weiß, was sich noch ändert. Und das weiß keiner, was im Zuge der Wiederherstellung noch kommt. Es gibt Dinge, die natürlich grundlegend Lehre sind, aber letztendlich ist es so, dass der Herr uns das gegeben hat, was jetzt Sache ist und wir nicht entscheiden, wann es sich ändert. Meine Überzeugung ist, dass wir erst einmal das, was er uns gegeben hat, hinkriegen müssen, bevor er uns mehr Wahrheit geben würde. Das erfordert natürlich ganz, ganz viel Geduld und das erfordert ganz, ganz viel Glauben und ein großes Zeugnis an die Führung der Kirche. Es ist natürlich schwierig, Alina hat es schon erwähnt, wenn wir zum Beispiel den Propheten der das Sprachrohr der Wiederherstellung ist, wenn wir den anzweifeln, ist es schon schwierig. Also ich denke, das ist so ein grundlegendes Zeugnis, das wir brauchen. Ein Zeugnis vom Propheten. Vielleicht ist das etwas, was Lyman Copley im Weg stand. Dass er sich nicht sicher war. Damals war die Kirche ja ganz, ganz, ganz maßgeblich von dem abhängig, was Joseph Smith gesagt hat, weil er sie gerade erst wieder in den Grundlagen wiederhergestellt hat. Ne, es gab nicht so, ja, hier, das haben wir schon, und der Prophet, der macht manchmal so ein paar Kommentare dazu, ja, wie man es vielleicht eher heute hat, sondern grundlegende Dinge, große Veränderungen wurden dauernd wiederhergestellt durch Joseph Smith. Und dadurch ist besonders deutlich aber in dieser Zeit natürlich geworden, wie wichtig das Zeugnis vom Propheten war. Trotzdem ist es heute nicht weniger wichtig, gerade in diesen Fragen, in diesen Unsicherheiten. Und der Herr verspricht uns auch in diesen Versen an die Shaker, das können wir auch für uns persönlich nehmen, nämlich in Vers 27, was er tun wird, wenn wir treu an seinem Willen festhalten, den er uns in dieser Zeit gegeben hat. Er sagt, siehe, ich werde vor euch hergehen und werde eure Nachhut sein, und ich werde mitten unter euch sein, und ihr werdet nicht zu Schanden werden. Er ist überall um uns herum, vor uns, nach uns, mitten unter uns. Das ist sein Versprechen daran, nicht, dass es super einfach ist, dass wir mit allem total okay sind. Nein, dass er einfach die ganze Zeit bei uns sein wird. Und wenn der Herr davon spricht, dass er unter uns sein wird, muss ich immer wieder an die drei Freunde Daniels im Feuerofen denken, die nicht davor bewahrt wurden, in diesen Feuerofen geschmissen zu werden, aber sie wurden innerhalb dessen beschützt und ihnen wurde Beistand geschickt. In diesem Zusammenhang mit dieser Geschichte, mit diesen Warnungen, ist mir in den Sinn gekommen, wie das damals war beim großen Abfall vom Glauben. Und ich möchte mir das Muster einmal kurz noch durchgehen, was wir dort erkennen konnten. Es hat damit angefangen, dass Grundsätze verfälscht wurden, dass Schriften verändert wurden. Das hört sich vielleicht sehr groß und einschneidend an, aber was ist anders daran, wenn wir Grundsätze heute relativieren, wenn wir Schriften nicht mehr wörtlich nehmen oder uns fragen, ja, ist das wirklich alles Lehre? Heilige Handlungen wurden damals geändert. Heute wird gefordert, Abläufe, heilige Handlungen, das Priestertum zu modernisieren. Ist das wirklich anders? Und was war die Folge von all diesen Dingen? Der Herr hat das Priestertum von der Erde genommen und die geistige Führung durch den Propheten ging verloren, weil es keine Propheten mehr gab, nachdem diese sogar getötet wurden von den Menschen. Der Herr hat uns natürlich verheißen, dass es keinen allgemeinen großen Abfall vom Glauben oder von der Wahrheit mehr geben wird. Aber es ist natürlich eine Konsequenz, die für uns persönlich stattfinden kann. Dass der Herr uns die Macht und Segnung des Priestertums nehmen kann oder dass wir sie uns eigentlich selbst nehmen. Dass wir den Propheten anfangen anzuzweifeln und deshalb die Führung durch ihn nicht mehr annehmen und dadurch uns selbst in diesen Zustand versetzen, in diese geistige Dunkelheit, in der der Herr nicht mehr diesen Zugang zu uns haben kann.
Ja, und da es auch letztendlich keinen großen Unterschied macht für uns persönlich, ob es jetzt einen riesigen, kompletten Abfall gibt und die Kirche nicht mehr existiert oder wir alleine abfallen, weil unsere, ja, weißt du, unsere Erhöhung und Errettung steht auf dem Spiel, egal wie viele andere genauso denken oder nicht genauso denken. Also wenn wir alleine, ja, abfallen vom Glauben, ist es egal, ob der Rest der Welt komplett daran glaubt, weil, ja, weil wir uns dadurch halt unsere Erhöhung verwirken können.
Genau, deswegen können wir diese Folgen, diese Zustände, die damals im dunklen Mittelalter nach dem Abfall von der Wahrheit, vom Glauben passiert sind, eigentlich für uns ganz persönlich, für uns im Inneren mitnehmen. Ne? Diese geistige Dunkelheit, jeder versucht irgendwie die Wahrheit zu finden, selbst herzustellen, ungerechte Herrschaft ist entstanden, Unsicherheit, Verwirrung. Also es waren schlimme Zeiten, weil all das gefehlt hat. Und auch wenn das verheißen ist, nicht mehr als Volk oder als Menschheit allgemein, dass uns das bevorsteht, wie du sagst, das kann uns immer noch persönlich treffen. Und zusätzlich natürlich auch die Menschen, die wir lieben, um uns herum, wenn wir Einfluss darauf haben. Und ich möchte mit einem Abschnitt enden, den ich auf der Kirchenwebsite zum Thema Abfall vom Glauben gefunden habe, dass wir das mitnehmen können für uns und für die Menschen um uns herum. Dort steht: Auch wenn es keinen allgemeinen Abfall von der Wahrheit mehr geben wird, muss ein jeder von uns auf der Hut sein, um nicht selbst vom Glauben abzufallen. Dazu müssen wir unsere Bündnisse und die Gebote halten, den Führern der Kirche folgen, vom Abendmahl nehmen und unser Zeugnis unablässig durch tägliches Schriftstudium, Beten und Dienen festigen.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.